HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Er hat Radiogeschichte geschrieben und vor allem gesprochen mit seinen Sendungen, in denen er der Musik mit all ihren Tönen immer wieder auf den Grund gegangen ist. Ein Forscher, aber auch ein Präsentierer, denn es ging und geht ihm vor allem auch darum, dass andere durch ihn etwas entdecken können. Ein Leben ohne Musik, eine furchtbare Vorstellung. Jetzt hat er sich einen weiteren Traum erfüllt. Volker Rebell ist nicht nur Moderator, sondern auch Veranstalter und Eigentümer einer Kleinkunstbühne. Auf Volkers rebellischer Studiobühne soll in Zukunft noch mehr stattfinden als im Radio. Und wir wollen drüber reden. Hallo Volker Rebell.
Hallo Daniela.
Wir kennen uns schon so lange, wir bleiben beim Du, okay?
Das wird mir sehr gut gefallen.
Der Aufhänger für diese Sendung war, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, da geht einer im etwas fortgeschritteneren Alter, nämlich 70, einen ungewöhnlichen Weg, verkauft seine Firma, riskiert die Altersvorsorge und baut sich eine Kleinkunstbühne, auf der er in Zukunft alles präsentieren will, was ihm gefällt, aber er weiß gar nicht, ob überhaupt Zuschauer kommen und vor allem, er weiß gar nicht, ob sich das rechnet. Stimmt dieser Eindruck?
Der stimmt leider ganz und gar, aber du hast vergessen, die Freude ist unbezahlbar.
Anders formuliert, also du hast lang drauf gewartet, dass du die Firma endlich verkaufen kannst. Du bist lang genug im Geschäft, um alle Regeln zu kennen und die besten Kontakte zu haben. Und so eine Bühne gibt es hier im Raum noch nicht. Also kein Risiko, sondern nur Spaß und Freude.
Es ist beides sicherlich. Aber ich habe natürlich damit eine große Hoffnung verbunden. Das, was ich hier im HR so lange Jahre erleben durfte, nämlich auch immer mal Live-Musik in der Sendung zu erfahren. Dass Künstler zu mir ins Studio kamen und in einem kleinen Sprecherraum dann Live-Musik gemacht haben mit mir, fast Knie an Knie, so eng war es manchmal. Das hat mich so sehr geprägt und so sehr gefreut, dass ich dachte, bitte, das muss ich in diesem Leben nochmal haben. Deshalb kam die Idee, wenn ich jetzt schon eine Räumlichkeit habe und ich weiß, was ich mit der mache, mach doch daraus eine kleine Studiobühne, lade dir wieder Musiker ein und versuche wieder, diese Atmosphäre zu erzeugen, Live-Musik spüren zu können, aufnehmen zu können, mit den Musikern drüber zu reden, daraus später eine kleine Sendung zu basteln. Und wenn Leute dazukommen, die das freut, die daran teilhaben wollen, vielleicht sich sogar auch in einem Gespräch beteiligen, dann ist das umso schöner. Vor allem dann kann ich den Musikern auch Geld bezahlen. Ansonsten wird es nämlich mit der Kasse schwierig.
Wir haben dich Musikologe genannt für diesen Doppelkopf. Ich finde, da ist so alles drin, oder?
Es ist ein zu großes Wort, aber ich danke für die Ehre.
Volker Rebell über ein Leben in Musik. War dieser Veranstaltungsort, also diese kleine Bühne, einfach eine logische Konsequenz aus allem, was du vorher gemacht hast? Also das musste jetzt einfach sein?
Es war eine biografische Konsequenz. Über diesem Raum, den ich da jetzt als Veranstaltungs- und als Aufführungsraum, als Studioraum aufgebaut habe, war mein Jugendzimmer. Und da drüber, in diesem Jugendzimmer, entstanden meine ersten musikalischen Aktivitäten als Bandmusiker. Dort hat meine Band geprobt, zwischen 1964 und 1969. Und wenn ich damals, das war auch mein Zimmer, wo ich gelebt habe, mal nicht so sehr früh aufgestanden bin, haben dann die Mitarbeiter meines Vaters, die Arbeiter, die wussten da, wo mein Bett stand, da mit Eisenstangen gegen die Decke gerumst, der soll jetzt endlich mal aufstehen und sich mal zeigen und auch mal was arbeiten. Also ich habe da eine große Geschichte mit diesen Räumlichkeiten und freue mich natürlich jetzt, nachdem in dem leider ungeliebten Beruf ich da früher, was mein Vater mir erbt hat, eben gewinnende Bohrer produzieren musste, darf ich jetzt in den gleichen Räumlichkeiten Töne produzieren, Musik produzieren.
Naja, also Werkzeuge machen ja auch Musik, aber darüber reden wir nachher noch. Also ein kleiner Luxus für Friends and Family oder wird das Ganze ein kommender Inspot in Boomtown Offenbach?
Ach nee, also so hoch würde ich das gar nicht hängen. Es ist erstmal ein privater Spaß, der sich vielleicht ausweiten kann, wenn Leute Interesse dran haben. Natürlich auch, wenn Musiker zu mir kommen. Was aber im Moment gar nicht so schlecht aussieht. Also es haben sich einige angemeldet, die ich sehr, sehr gerne in diesem Studio haben möchte, mit denen ich gerne kleine Radiosendungen basteln möchte. Und also da freue ich mich drauf. Da scheint sich einiges entwickeln zu können.
Was ist das für ein Gefühl, wenn das Licht ausgeht und die Musik anfängt?
Ja, das Licht.
Ist das ähnlich wie damals im Radio oder ist das was ganz Neues?
Es ist ähnlich. Es ist ähnlich und es macht ähnliche Aufregung und ähnliche Befriedigung. Und es ist jetzt im Grunde egal, ob es jetzt in einem Radiostudio passiert oder jetzt in diesem kleinen Aufführungsraum, den ich mir da gebastelt habe. Die Sache ist immer, die Musik live zu erfahren und zu spüren, körperlich sozusagen, sinnlich zu spüren. Und das war natürlich mit CD-Musik nie so leicht zu machen, wenn man im Radiostudio saß und hat nur Konserven gespielt. Aber die Live-Musik ist halt brauche ich dir nicht zu erzählen, ist was ganz anderes.
So ganz live schaffen wir es jetzt nicht, aber wir haben tatsächlich die CDs hier. Es ist ja schon schwer, wenn man einen Musikfantasten, einen leidenschaftlichen Musiksammler fragt, einer, der selbst Musik macht, bring doch mal 4 oder 5 Titel mit.
Ja. Da fällt die Auswahl wirklich schwer, aber gut, man muss sich beschränken und es fällt dann auch schon irgendwann leicht, wenn man sagt, was würde ich auf die Insel mitnehmen, die berühmte. Ne?
Also
und
die erste CD für die Insel ist jetzt was?
Die ist wirklich das ein Musikstück, das mich mein ganzes Radioleben jetzt schon begleitet und hoffentlich auch noch den Rest meines Lebens begleitet. Ein Musikstück, das so komplex ist, dass ich es bislang, obwohl ich es 1000-fach gehört habe, noch nicht richtig analysieren und erfassen konnte. Man muss nicht alles immer mit dem Kopf analysieren, aber ich mache das auch gerne. Ich will gerne wissen, wie ist diese Musik gemacht, wie ist das komponiert, wie ist das arrangiert. Und dieses Musikstück habe ich in ihrer rhythmischen Textur noch nicht letztlich begriffen. Da gehen mehrere Taktarten ineinander über, Zählzeit, probier's mal mitzuzählen, kriegst du nicht hin. Also ich jedenfalls nicht.
Wahnsinn. Ist ja auch produziert von Frank Zappa.
Ja.
Und Shankar Dalin, wenn Sie zu Hause denken, das haben Sie doch schon mal gehört, wir verraten Ihnen gleich wo.
Schöne Musik.
Shankar Dalin. Volker Rebell ist Gast im Doppelkopf hier in H2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Und wenn Sie sich wundern, wir duzen uns, weil wir uns schon ewig kennen, in Volker Rebell. Das ist jetzt die gute Überleitung. Wenn Sie diese Musik kannten, das war die Titelmelodie zu Volkers Kramladen, der Jahre oder Jahrzehnte im Radio gelaufen ist.
Und nicht, alles nur Volkers, nicht nur Volkers Kramladen, anschließend wurde die Sendung umbenannt in HR3 Rebell, die dann sonntags lief. Auch da habe ich dieses Stück immer gespielt. Das war mein Erkennungslied. Ich liebe es so sehr. Das war für mich immer ein tolles Gefühl, mit dieser Musik eine Sendung beginnen zu können.
Wann hat denn das angefangen mit der Musikleidenschaft? Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
Ja. Was alle schwarzen Sänger dir sagen, in der Kirche ist es passiert. Und ich bin kein schwarzer Sänger, ich bin ein kleiner blonder Bub gewesen. Bei mir ist es auch in der Kirche passiert. Also in St. Marien, in Offenbach, meiner Geburtsstadt, war ich Ministrant, ja, brav katholisch erzogen. Und dann diese raumfüllende Orgel in so einer Rokoko-Kirche. Bisschen kitschig, würde ich heute sagen. Damals hat es mich auch eigentlich schon schön. Mhm. Aber eine wirklich tolle Orgel. Eben Kirchenmusik gehört, aber auch Bach, Toccata. Das hat mich natürlich als 8-Jähriger überfordert, aber auch unglaublich fasziniert, dass ich dachte, hier ist etwas, was mich so tief berührt, da muss ich weiter forschen, da muss ich dranbleiben.
Also Bach und Pop ist im Grunde oder auch Jazz sehr, sehr, sehr
kein
nah beieinander.
Unterschied.
Ja. Ich denke ja heute auch oft, Bach wäre ein guter Jatzer geworden.
Mit Sicherheit, ja. Dann später ist noch was passiert. Ich war ungefähr so 12, dann habe ich im Radio Chopin gehört. Diese berühmte Etüde, ich glaube Opus 10 Klavieretüde, die da von Karel Ogottogott dann so verschlagert wurde, ne? La dam da da dam, la da da dam, und das Ding ging bei mir so als 12-Jähriger so tief rein, dass ich die halbe Nacht nicht schlafen konnte. Am nächsten Tag habe ich Schule geschwänzt, bin in Plattenladen, habe das vorgesungen, ich sing's nicht nochmal. Der wusste sofort, der Plattenmensch, was ich meinte. Dann habe ich das mit nach Hause genommen. Ich konnte nicht Klavier spielen. Ich war so besessen und so verrückt nach dem Stück, dass ich mir Ton für Ton das alles abgehört habe und habe es, jedenfalls die ersten anderthalb Minuten der Etüde, habe ich mir selber beigebracht, nachzuspielen. Saumäßig natürlich, aber ich hatte es. Und das war schon immer bei mir so ein Ding. Ich muss die Musik nicht nur hören, ich muss sie selber erfahren. Ich muss sie selber in mir spüren. Ich muss sie selber irgendwie versuchen, nachzuempfinden. Und am liebsten dann auch spielen.
Es wurde dann kein Klavier, sondern eine Gitarre. Und was hat der Vater gesagt, der Werkzeugmacher, der seine Fabrik liebte und seine Firma?
Der hat auch wenn er an seiner Maschine stand, hat er immer Lied gesungen. Also Musik war für ihn auch was ganz Wichtiges, war für ihn nicht. Ich musste erstmal Geige spielen, weißt du, in so einer kleinbürgerlichen Familie, wenn dann an Weihnachten ja die Hausmusik gemacht werden soll. Meine Schwester, die überhaupt keine Lust an Musik hatte, die musste Klavier spielen und ich musste Geige grätschen da und sägen. Ne? Und ich habe es nicht gerne gemocht. Gitarre kam dann als 1963 Boing, She Loves You, Yeah, ah, Yeah.
Die Beatles, das, oder waren es die Stones?
Die Beatles waren es. Nee, um Gottes
Willen.
Es
waren die Beatles.
Für mich waren es auf jeden Fall die Beatles.
Und selbstgeschriebene Songs auf Deutsch, lang vor Udo Lindenberg.
Woher weißt du?
Man spricht
so. Das ist wirklich so. Diese kleine Band, diese Schülerband, mit der ich so ein bisschen kleiner Popstar en Miniatur lokal gewesen bin, hat den deutschen Beatband-Wettbewerb in Kassel gewonnen. Mit zwei selbstgeschriebenen deutschsprachigen Songs. 1965. Aber auch nur, weil in der Jury ein Deutschlehrer drin war. Und ich glaube, noch ein Lehrer. Also das Publikum hat das nicht unbedingt gemocht, weil es war irritierend. Huch, die singen da Deutsch. Das klingt ja, wie klingt das denn? Passt das denn zusammen?
Da musste dann ein Udo kommen, dann das auf einmal, dass es dann funktioniert hat. Da warst du einfach deiner Zeit zu weit voraus.
Udo, glaubst du, ich saß auf Bettkante Udo Lindenberg 1969, was jetzt nichts Anrüchiges ist, sondern er hat einfach noch gepennt und ich kam zu ihm, wollte damals in Hamburg eine Band gründen, weil der Pianist, mit dem ich an einem Projekt gearbeitet hatte, der war gerade in Hamburg. Der war zur Bild-Zeitung gegangen, weil dort die beste Sportredaktion war. Und hat er mir einen Schlagzeuger empfohlen. Das war Udo Lindenberg. Dem habe ich das vorgespielt. Da sagt er, es mag ja ganz nett sein, das passt nicht. Du kannst Rock und Sprache, deutsche Sprache nicht miteinander zusammenbringen. Er hatte damals gerade ein englischsprachiges Album in der Mache. Wie wir wissen, hat er sich das später dann anders überlegt und hat es natürlich genial anders und besser gemacht, als ich sie konnte.
Und dann kam plötzlich die Chance, auch ins Radio zu gehen.
Oh ja.
Bist du einfach zum HR gegangen, hast du, ich habe ein paar Platten zu Hause, ich möchte darüber gerne reden, oder wie hat das funktioniert?
Nee. Kanntest du vielleicht noch Christoph und Michael? Das Liedermacher-Duo, Soziologen-Duo, zwei blendend aussehende, blonde Jungs. Die hatten in den Mitte der 60er Jahre wirklich eine kleine Großkarriere gehabt. Zum Beispiel mit Joan Baez waren sie beim Ostermarsch auf dem Römerberg und haben The Times They Are Changing auch auf Deutsch gesungen. Mit den beiden habe ich mit dieser Band häufig gemeinsame Konzerte gehabt. Am Anfang waren sie die Vorgruppe, nachher war meine Band die Vorgruppe. Also wir hatten engen Kontakt und der Christopher Sommerkorn, er hatte die Musikjugendredaktion 1969 Ende übernommen hier im HR und hat dann eben Leute gesucht, die in seinem Sinne aus der Szene kommen und mit der Musik da vertraut sind. Und hat mich gefragt, hättest du nicht mal Lust, was zu machen? Ich hatte Lust natürlich. Ich habe eine Sendung gemacht, die kam gut an, erstaunlicherweise viel Reaktion. Dann sagte er, okay, du musst jetzt noch eine zweite machen. Das war jetzt so, du hast deine These angerissen, die musst du jetzt weiterführen. Da habe ich die zweite gemacht. Und von da an hatte ich jede Woche meine eigene Sendung gehabt.
Und wir müssen auch darüber noch ein bisschen reden, weil das auch natürlich direkt wieder zu dieser Leidenschaft zurückführt. Ich kann mich erinnern, du hast dann auch nicht nur Musikerporträts gemacht, sondern auch zum Beispiel eine Sendung, in der du mal erklärt hast, wie das All klingt oder wie jemand Musik hört, der einen Tinnitus hat. Und das war irgendwie, fand ich, wahnsinnig spannend, was man alles erzählen kann über Musik. Also nicht nur über, wer hat wann welche Gitarre gezupft.
Oh, das mit dem Tinnitus war auch ein bisschen gemein, weil ich tatsächlich dann so einen gemeinen Ton permanent während der ganzen Stunde eingespielt habe. Und da haben sich Leute auch beschwert drüber. Aber ja, so kleine Späße, nicht Späße, aber solche Ideen habe ich mir gerne erlaubt.
Aber es gab natürlich auch so Trends, wie zum Beispiel Jazz und Lyrik.
Oh ja, Daniela, das war neben den Beatles mein anderes Erweckungserlebnis. Lyrik und Jazz. Gerd Westphal spricht Heinrich Heine. Attila Zoller macht die Musik und Joachim Ernst Behrendt ist der Produzent. War seiner Zeit absolut voraus. Dieses Album hat mich völlig umgehauen. Ich war begeistert und bin's bis heute.
Ich halte ihr die Augen zu und küsse sie auf den Mund. Nun lässt sie mich nicht mehr in Ruhe. Sie fragt mich um den Grund. Von abends spät bis morgens früh. Sie fragt zu jeder Stund, was hältst du mir die Augen zu, wenn du mir küsst den Mund? Ich sag ihr nicht, weshalb ich's tu. Weiß selber nicht den Grund. Ich halte ihr die Augen zu und küss sie auf den Mund. Was Prügel sind, das weiß man schon. Was aber die Liebe ist, das hat noch keiner herausgebracht. Einige Naturphilosophen haben behauptet, es sei eine Art Elektrizität. Das ist möglich, denn im Momente des Verliebens ist uns zumute, als habe ein elektrischer Strahl aus dem Auge der Geliebten plötzlich in unser Herz eingeschlagen. Ach, diese Blitze sind die verderblichsten. Und wer gegen diese einen Ableiter erfände, den will ich höher achten als Franklin.
Volker Rebell und Daniela Baumeister im Doppelkopf in HR2 Kultur. Volker, das ist schon schwer nostalgisch, was wir hier gerade treiben,
Nein, überhaupt nicht. Das ist absolut zeitlos. Unmittelbar nach diesem Stück kommt ein Vierzeiler, der geht so. Deinen schönsten Liebesantrag suchst du ängstlich zu verneinen. Frag ich dann, ob das ein Korb sei, fängst du plötzlich an zu weinen. Selten bet ich, drum erhör mich, lieber Gott, hilf dieser Dirne. Trockne ihre süßen Tränen und erleuchte ihr Gehirne. Das ist fast Duktus von Gerd Westphal. Mhm. So wie ich John Lennons Stimme versucht habe, als Beatbubi zu imitieren, habe ich versucht, Gerd Westphal nachzuvollziehen, wie er seine Sprache, wie er seine Stimme einsetzt, wie er die Texte dramatisiert.
Heine findet sich dann auch irgendwann auf deiner kleinen rebellischen kleinen Kunststudiobühne.
Weil so wie ich Beatles-Fan bin, bin ich Heine-Fan immer gewesen und immer geblieben. Zu seinem 220. Geburtstag haben wir vor, eine Feier zu Ehren von Heine zu machen. Mein Freund, der Schauspieler Moritz Stöpel, der auch toller Gitarrist, Pianist und so weiter ist, mit mir zusammen. Wir zwei wollen Heine feiern. Erstmal ganz privat, aber wenn Leute dazukommen wollen, freut es uns natürlich auch.
Wir reden über erfüllte Träume und nicht über unerfüllte Träume mit Volker Rebell hier im Doppelkopf, denn er hat sich einen Traum erfüllt mit 70 und einen kleinen Veranstaltungsraum geschaffen, die Fabrik, die Firma seines Vaters umgebaut und jetzt gibt es da keine Präzisionsgewindeschneidewerkzeuge, ein wahnsinnsdeutsches Wort. Ziemlich unsexy, glaube ich.
So ist es, ja.
Aber die machen wahrscheinlich auch Musik, also zumindest Geräusch, denke ich doch mal, oder?
Kann man machen,
aber
ja.
Da gibt es jetzt Musik. Das war mit dem Vater wahrscheinlich früher nicht diskutierbar.
Nein, also Gewindebohrer war sein Leben, nicht meines. Aber Vater war...
Aber Volker Rebell musste Werkzeugmacher erstmal lernen.
Ich musste es werden. Mhm. Vater war 50 Jahre alt, als er mich zeugte. Meine Mutter hat Multiple Sklerose bekommen in dem Augenblick, wo ich geboren wurde. Ach du großer Gott. Kannst du dir vorstellen. Braver Bub, katholisch erzogen. Ich wollte was ganz anderes werden. Und meine erste Lebenskrise war, als ich nach der mittleren Reife plötzlich von meinem Klassenlehrer gesagt bekomme, oh, du bist ja von der Schule abgemeldet worden. Und ich wusste nichts. Meine Eltern haben es einfach gemacht, weil sie ganz schnell eine Lehre, eine Werkzeugmacherlehre in einem befreundeten Unternehmen für mich organisiert hatten. Das heißt, als Schüler, der ich war, war ich plötzlich Werkzeugmacherlehrling und musste da feilen und sägen und schrubben. Hab jeden Abend meine Schwielen an den Händen angeguckt und ich war halt eher, meine Fingerchen eher Klavierspielerfinger, obwohl ich kein Klavierspieler war, war nicht geeignet unbedingt dafür, für Grobmotorik, für so eine Arbeit. Das war echt schlimm, die Zeit, die war furchtbar. Hätte ich da Musik nicht gehabt, dann weiß ich nicht, ob ich vielleicht, was weiß ich, drogenabhängig oder sonst irgendwas geworden.
Aber widersprechen war nicht, ne?
Widersprechen war zu der Zeit nicht. Vor allem, stell dir vor, meine Mutter hat mit meiner Geburt eine schwere Krankheit irreparabel bekommen und die Lähmung nahm voran und es wurde Geld gebraucht. Diese Firma musste weiterlaufen. Mein Vater war kein Kaufmann. Der hat, was weiß ich, Gewindebohrer produziert und hat in einem Katalog eines Großunternehmens gesehen, der Bohrer kostet 4 Mark, also ich gebe ihn dir für 3 Mark, gell? So konnte man nicht wirtschaften, ne? Weil diese Großfirma hat 10.000 davon hergestellt, er hat vielleicht 20 hergestellt. Das musste schief gehen. Also hat man mich auf die Ingenieurschule geschickt, obwohl ich eigentlich eher Wirtschaft hätte studieren müssen, um diese Firma aus der Krise rauszuführen, was dann keine große Akt war. Das ging dann recht schnell.
Hat es dann irgendwann später ein bisschen Spaß gemacht?
Na, nie. Also kann ich nicht sagen. Es hat nur Spaß gemacht in dieser Dualität, dass ich abends halt mit Musik zu tun hatte und natürlich finanziell recht unabhängig
war.
Das
heißt, du warst auch nie darauf angewiesen, dass du jetzt einen Radiojob hast oder so, sondern...
Nee, zum Glück nicht.
Aber auf die Musik angewiesen. Und das finde ich einen ganz schönen Gedanken, weil das, glaube ich, können wir alle irgendwo nachvollziehen, dass bestimmte Musik in bestimmten Lebenssituationen einfach die beste Medizin ist. Ja. Was hat bei dir wann am besten funktioniert?
Also Musik ist für mich wirklich ein Lebenselixier und diese Phase des Frusts in dieser Phase der Werkzeugmachergeschichte, die Euphorie mit den Beatles, da vollkommen begeistert zu sein und mit Freunden selber das spielen zu können und dann auch vor minder großer oder größerem Publikum dann auch mal ein bisschen gefeiert zu werden für diese Musik, aber mit Freunden zusammen in einer Band Musik zu spielen und diese ganzen geliebten Lieder selber mit der eigenen Stimme real werden zu lassen, das war großes Glück und hat mich damals gerettet.
Volker Rebell steht heute noch in der Beatles Revival Band. Auf der Bühne.
Nee, ich war kurzzeitig mal, weil die keinen John Lennon hatten, der war ihnen ausgefallen, dann durfte ich mal für 3/4 Jahr durfte ich mal den John Lennon in der Beatles Revival Band. Aber ich bin als Sänger ganz okay, aber als Gitarrist bin ich zu schwach und kann das mit den Profis da nicht aufnehmen.
Gibt es denn Konzerte, also jetzt nicht auf der Bühne, sondern vor der Bühne, wo du heute noch Gänsehaut kriegst, also dieses Gefühl, dass man nicht definieren kann, dass Musik direkt einschlägt wie ein Blitz bei manchen und andere sagen, ach, war das heute aber wieder ein blöder Abend.
Das geht mir immer noch so. Ich glaube, das nächste Musikstück könnte das illustrieren. Ich kann hier nicht genau sagen, warum es so passiert. Es gibt eine emotionale Ebene in der Musik, die wir nicht letztlich genau analysieren und begründen können. Irgendwas resoniert da in einem, woher es auch immer kommt.
Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich wüsste es gerne.
Ja, ich wüsste es auch gerne. Manchmal weiß ich es auch, kann ich es analysieren. Aber bei bestimmten Punkten muss man da sagen, nimmst du einfach so hin. Es ist toll, du reagierst stark drauf. Aus irgendwelchen Gründen ist da in dir eine Stimmung getroffen. Freu dich doch einfach dran.
Gibt es eigentlich heute auch neue Sachen, die dieses Gefühl noch auslösen? Ja, oder sind das alles Sachen, die mit bestimmten Erinnerungen zu tun haben?
Nein, Daniel, überhaupt nicht. Obwohl ich jetzt kein wichtiger Radiomann mehr bin, seit ich aus dem HR ausgeschieden bin, mache ich ja immer noch im Internetradio weiter, bekomme ich trotzdem immens viel Musik angeboten von Bands, von Subkulturleuten, unglaublich gute Sachen. Und ich bin fast jede Woche erfreut über das, was ich da bekomme und würde es gerne auch präsentieren können. Wie du es anfänglich gesagt hast, das ist so, ich habe kein Sendungsbewusstsein, aber ich würde wirklich gerne mitteilen, was mich begeistert. Ich würde gerne weitergeben im Sinne von, hör doch mal, was das ist das nicht wahnsinnig toll? Das musst du auch mal gehört haben, in dem Sinne.
Also wahnsinnig toll, Afro-Celt Sound System.
Ja, die Klangästhetik von Peter Gabriel hat mich immer total gereizt. Und die Afro-Celt Sound System hat in den Real-World-Studios von Peter Gabriel produziert. Ich finde, das hört man. Und dieses eine Stück beginnt mit einer Melodie, die auf einem Dudelsack gespielt wird. Ich habe jetzt nicht unbedingt irgendeine Dudelsack-Präferenz, aber diese Melodie haut mich jedes Mal um, rührt mich fast zu Tränen, wenn ich sie höre. Dann hörst du eine Sängerin, abgelöst von einem irischen Sänger, der gälisch eine Gegenmelodie singt. Und diese ganze Passage ist etwas, was ich genial, wunderbar, emotional finde. Begeistert mich jedes Mal, wenn ich es höre.
Afro-Celt Sound System, eine der Lieblingsbands des Gastes heute im Doppelkopf in HR2 Kultur, Volker Rebell. Musik, die direkt ins Herz geht, oder?
Aber auch den Intellekt gut beschäftigt, weil es sind komplexe Arrangements, es sind sehr, sehr gute Kompositionen. Und wenn das zusammenkommt, eine starke Emotionalität und auch eine intellektuelle Anregung, dann bin ich glücklich über Musik.
Und das ist ja das, was auf der neuen rebellischen Studiobühne stattfinden soll. Programme, die irgendwo den Kopf und den Bauch anregen, denke ich mal. Und das ist ja auch der Grund, warum du heute hier bist. Wir duzen uns, ich sag's gern nochmal dazu, weil wir uns schon ewig kennen. Und dann würde das mit dem Sieg, glaube ich, uns nicht gelingen.
Das wird mir immer rausrutschen, was mir dann noch peinlich wäre.
Aber wir reden auch über Lebensträume und darüber mit 70 dem Leben nochmal eine neue Wendung zu geben. Also einfach die Firma zu verkaufen und eine Studiobühne aufzumachen und Musik zu präsentieren und einfach noch freier zu werden in dem, was immer eine Leidenschaft war, aber was aber nicht immer so hundertprozentig ins Leben reingepasst hat. Und auch das Risiko aufzunehmen. Also hast du manchmal nachts auch ein bisschen Bedenken, dass das schief gehen könnte?
Komischerweise nicht, obwohl ich tatsächlich jetzt, wenn ich mein Bankkonto angucke, eigentlich Probleme haben müsste. Denn so ein dreistöckiges Werkstattgebäude, das zum Teil, das hat so L-Form, der lange Schenkel stammt aus den 30er Jahren, der andere Schenkel stammt aus den späten 50er. Und da ist jahrzehntelang gearbeitet worden mit Bohrimulsion, mit Schleiföl. Das heißt, da ist Wände und Böden kontaminiert. Also das war unglaublich teuer, das alles einigermaßen wieder hinzubekommen. Das heißt, ich habe gerade ein Liquiditätsproblem, das ist so. Aber mir geht's gut, also ich habe nicht zu klagen.
Man sollte ja mit Namen keine Witze machen und man soll mit Namen auch nicht spielen. Das ist auch eine alte Radiomoderatorenregel, aber ich sag's jetzt trotzdem, ist der Name Rebell, den ich auch einen Fingerzeig, so ein bisschen nochmal was Rebellisches zu machen.
Also ich war ja immer ein braver Rebell gewesen. Aber natürlich kam auch schon in den 68er Jahren so die rote Brause in den Kopf. Ich hatte immer ein bisschen was Rebellisches. Ich darf auch sagen, dass es hier Intendanzbeschwerden gab in der Zeit, wo ich Sendungen machte. 2 an der Zahl. Ich hatte 6 Wochen mal Mikrofonverbot und galt auch immer ein bisschen als unsicherer Kantonist. Also ein bisschen rebellisch bin ich schon, aber eigentlich harmlos letztlich.
Das Publikum, das früher am Radio saß, ist das jetzt das Publikum, was auch mal rausgeht abends und sich in das neu gebaute, in Anführungszeichen, Wohnzimmer von Volker Rebell setzt und dort einfach dann mal ein Radioprogramm oder eine Live-Performance eben live mitkriegt?
Genau das würde ich mir wünschen. Aber das ist natürlich die Schwierigkeit. Wie lockt man Menschen wie mich aus dieser Generation noch hinterm Ofen hervor?
Ja, oder ne? Wie mich. Wenn ich mal zu Hause bin, bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich nicht nochmal raus muss. Vor allem, wenn es so kalt ist wie im Moment.
Ja. Aber Musik wärmt und dort gibt es auch eine gute Heizung. Und es ist natürlich schön, mit tollen Musikern zusammen zu sein und auch da Freunde zu treffen. Und auch das ist eine Sache, die ich sehr, sehr schön finde, dass ich auch plötzlich wieder mit alten Freunden in Kontakt komme, die auftauchen und man kann miteinander reden, hat ewig keinen Kontakt mehr gehabt und jetzt ist er wieder da. Vor allem der Kontakt mit den Musikern, das freut mich sehr.
Und es gibt auch nicht so viele Möglichkeiten für Musiker aufzutreten, nehme ich mal an. Ne?
Das
auch. Sind vielleicht auch ganz dankbar, wenn es so auch kleinere Möglichkeiten gibt.
Ja, wobei ich natürlich nicht so viel an Gage zahlen kann, aber ich kann eine Stundensendung im Webradio anbieten und ich arbeite auch gerade dran, ein Podcast-Radio aufzubauen. Das heißt, den Konzertmitschnitt plus das ungeschnittene Interview als Podcast im Netz zur Verfügung zu stellen. Und es gibt DAB-Radios, weißt du davon, die Sendezeiten zur Verfügung stellen, wo ich auch gerade dran bin, einige dieser Projekte vielleicht auch in einem DAB-Plus-Radio vorstellen zu können.
Also so grenzenlos wie die Musik sind auch die Möglichkeiten.
Ich hoffe es.
Also wenn man die Ideen dazu hat. Und ich glaube, so eine Fabrikhalle, auch wenn die Erinnerungen vielleicht nicht alle positiv sind, ich könnte mir vorstellen, dass wo vorher Fräs- und Schleifmaschinen standen, könnte doch ein schöner Charme entstehen, oder?
Ich habe auch 2 zurückbehalten, die wurden nicht verkauft oder verschrottet. Die stehen jetzt sozusagen in der Museumsecke, weil das soll schon ein klein bisschen in dieser Geschichte und der Tradition sich doch sollte aufscheinen. Und da kann man tatsächlich auch ein bisschen Musik machen auf so alten Drehbänken.
Entdeckst du jetzt nochmal so eine neue rebellische Seite an dir? Nochmal eine ganz neue? Oder kommt jetzt einfach alles raus, was sich da so angestaut hat über die vielen Jahre?
Es war eigentlich immer schon so. Es ist jetzt gar eine ganz neue Entwicklung. Klar, das ist ein neuer Schritt, dass ich jetzt aus dieser ungeliebten Gewindebohrergeschichte rauskomme und jetzt Kunst produzieren darf in den gleichen Räumlichkeiten. Aber ich habe eigentlich all mein Leben lang immer wieder irgendwelche Projekte gemacht, die mich begeistert haben, die immer mit Musik zu tun hatten, auch mal mit Theater, auch mal mit anderen Kunstformen. Ich habe jetzt da auch in einem Stockwerk eine Galerie gerade eröffnet, wo wir eine wunderschöne, alle Kunstrichtung ist übertrieben, verbindende, jedenfalls 2 Etagen verbindende Themenabend hatten, nämlich Clowns zwischen Licht und Schatten. Eine Fotokünstlerin hat wunderbare Fotos ausgestellt in einem Galerieraum im Untergeschoss. Ich habe erlaubt, auch ein paar Beispiele aus der Popkultur, aus der Popgeschichte vorzusingen, was ich natürlich auch gerne mache, die mit Clowns zu tun haben. Und sogar ein Jimi Hendrix hat When the Clown's Gone to Bed and the Wind Cries Mary. Sogar Jimi Hendrix hat mit Clowns, jedenfalls. Dann haben wir das abgeschlossen, dann sind wir ein Stockwerk raufgegangen und dort haben die beiden Freunde Moritz Stöpel, der super Schauspieler, Christopher Herrmann, der super Cellist, aus der Weltliteratur Texte zu dem Thema Clowns dem Publikum vorgespielt. Und das war dann also auf beiden Etagen so ein großer Themenabend und das hat mir große Freude gemacht.
Wann kommen dir diese Ideen? Sind das auch Sachen,
die man... Die liegen in der Welt, die liegen in der Luft. Ja, die liegen in der Luft, die musst du einfach abzapfen.
Und wann hast du die Zeit? Also 48-Stunden-Tage würde ich auch mal nehmen. Aber Volker Rebell hat ja auch gerade noch ein großes Werk über Paul McCartney geschrieben, Bücher und CDs veröffentlicht. Also irgendwo muss dein Tag doch mindestens 48 Stunden haben, oder?
Das nicht, würde schwierig, aber kannst du deinen Kopf immer abschalten? Da ist halt, da tut sich eben irgendwas. Das will von alleine, will sich so ein kreatives Gebräu irgendwie langsam ausdrücken und entladen. Also ich kann das nicht stoppen.
Christopher Herrmann hast du gerade erwähnt, der ist auf einer neuen CD zu hören, zusammen mit Matthias Frey, Pianist aus der Gegend von Limburg. Auch alte Freunde beide, nehme ich an.
Ja, ja, ja.
Also im Moment bist du schon auch ein bisschen darauf angewiesen, dass es alte Freunde sind.
Durchaus, ja.
Aber die CD ist mitgebracht. das Album Unter freiem Himmel. Was hat dich daran so fasziniert? Ist gerade neu erschienen?
Was ich nicht so ganz begreife, dass sich zwei Musiker in ein Studio zusammensetzen, haben im Grunde nichts vorbereitet, schauen sich an, in die Augen, in die Ohren und dann fangen sie an zu improvisieren. Das reizt mich hochgradig. Ich bin ein armseliger Musiker in dem Vergleich, aber ich würde das auch gerne können. Wie entsteht so etwas, dass zwei Musiker aufeinander hören und sie komponieren in dieser Situation ad hoc neue Musik? Wie geht das? Wo kommt das her? Ist da irgendeine eine göttliche Macht im Spiele oder kommt das alles aus ihrer Intuition heraus? Ich würde erst mal sagen, Letzteres. Und das war es, was ich eben wissen wollte. Und dieses eine Stück, das wir jetzt hören, da behaupte ich mal, da taucht ein sehr starkes melodiöses Thema auf. Das liegt in der Luft. Das muss einer von beiden irgendwie mitgebracht haben. Und da stelle ich den mal. Ich habe sie beide nachgefragt. Sie haben sich da bedeckt behalten. Das ganze Album, so sagen sie glaubhaft, und man hört es auch, ist tatsächlich in der Situation zwischen den beiden neu entstanden und frei improvisiert worden. Wahnsinn, das begeistert mich hochgradig.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Volker Rebell und Daniela Baumeister. Und eine Runde haben wir noch. Unsere Ausgangsposition war ja, wie man sich Träume mit 70 verwirklicht. Früher hieß es ja, alle über 30 sind ja schon mit anderthalb Beinen im Grab. Jetzt ist man mit 70 auf einmal wieder richtig jung. Liegt das an dir oder liegt das an der Welt, die sich einfach auch verjüngt hat?
Ja, das heißt ja, älter werden wir später. Und ich merke halt in mir, weißt du, der Kindskopf ist noch genauso da wie der pubertäre kleine Rebell. Also all diese verschiedenen Lebensstadien sind in mir noch präsent. Ich bin jetzt zwar auch tatsächlich vom Datum her, von der Jahreszahl her bin ich 70, aber ich habe überhaupt kein Gefühl für diese Zahl. Wenn ich mich erinnere, wie gesagt, mein Vater hat mich gezeugt, als er 50 war. Ich war dann 20, als er 70 war. Und da war mein Vater ein wirklich alter Mann. Aber es hat sich was verändert. Guck unsere Generation an, also diese Ü60, Ü50 Generation. Da sind alle noch recht gut drauf. Die meisten sind fit und haben Sachen im Kopf, die jung sind. Und auch irgendwie Forever Young hat Bob Dylan gesungen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eine zu große Zeile. Forever werden wir es nicht schaffen, aber vielleicht doch für eine ganze Weile.
Ja, Dylan ist auch irgendwie auf einem Jungbrunnen-Trip mit seinen 75.
Das kann man sagen. Und Manni Neumeier, der Krautrock-Schlagzeuger, einer der dienstältesten Musiker in Deutschland, wird am 20. Januar in der kleinen rebellischen Studiobühne sein. Der ist 77 und immer noch vital und unheimlich gut drauf und spielt da eine Solo-Performance wie ein junger Gott.
Braucht man da eine gewisse Lebenserfahrung für, um sich auch das zu erhalten? Oder ist das eine Typenfrage?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, ich bin jetzt in der Phase meines Lebens, wo ich eigentlich zufriedener bin und fast und auch glücklicher als je zuvor. Weil ich habe das Gefühl, ich bin jetzt irgendwo angekommen. Mhm. Ich muss nicht mehr irgendwie verzweifelt nach etwas suchen. Dieser schöne Spruch von ich suche nicht, ich finde, den habe ich jetzt richtig verstanden. Das fühle ich jeden Tag.
Ist es auch was in der Musik dann wieder transportiert wird oder in den Texten zum Beispiel auch?
Ja, wenn natürlich tolle Texte und tolle Musik zusammenkommen, dann freut es natürlich besonders. Und es gibt immer noch hervorragende Singer-Songwriter, die wunderbare Inhalte mit toller Musik verbinden. Da kann ich auch fast täglich was Neues entdecken und mich dran freuen und möchte es halt auch gerne weitergeben.
Was muss jemand mitbringen, damit er bei dir auf die Bühne kommt? Ist es doch ein bisschen genreabhängig oder ist das zweitrangig, ob das jetzt Jazz ist oder ja. Singer-Songwriter oder vielleicht auch mal was Klassischeres. Oder?
Gerne, alles. Oh, empfehle, liebe Daniela. Klangkraft ist ein Trio, auch ausgezeichnetes Jazz-Trio, das ich schon auf der Bühne hatte, im nächsten Jahr auch wieder haben werde. So Leute wie, wird man nie bekommen, ich sage jetzt nur mal irgendwas Albernes, Archie Shepp, ja, mit den etwas leicht Scheppen Free Jazz Soli. Also das würde ich auf Dauer nicht ertragen, muss ich ehrlich sagen. Also Free Jazz ist für mich ein bisschen schwierig. Heavy Metal geht gar nicht. Und,
ist der Raum zu klein?
Ist der Raum nicht zu klein? Die Nachbarn würden sich auch beschweren. Heftig hätte ich
haben
gleich
die Nachbarn
das
eigentlich schon was gesagt?
Ja, oder? Ja, klar. Meine ganzen Konzerte müssen um 19 Uhr beginnen und um 22 Uhr zu Ende sein. Sonst kriege ich echt Probleme.
Auch in
gerade, das ist ein gemischtes Wohn-Handwerksgebiet. Da wohnen sehr viele Leute direkt nebendran. Ich muss um 22 Uhr Schluss machen.
Wenn man mit so viel Begeisterung durchs Leben geht, ist die Welt dann einfach auch eine bessere, weil man das transportieren kann und weil jeder so ein bisschen was auch mitnimmt?
Ich denke das schon. Ja, Daniela, das, genau das sprichst du mir aus dem Herzen. Ich sehe es positiv, ich sehe das Glas immer halb voll und Musik ist da wirklich ein Lebenselixier und ein wichtiges Begleitmedium in meinem Leben, mehr als Begleit. Es ist ein inhaltliches Medium, an dem ich mich jeden Tag erfreue und das mich froh und glücklich macht.
Volkers rebellische Studiobühne in Offenbach wird doch vielleicht ein neuer Inspot in Boomtown Offenbach. Ich glaube, du hast auch einiges von dem, was du eben gesagt hast, in dieser Sendung transportiert. Einfach ein gutes Gefühl mitzunehmen und was aus dem Rest des Tages zu machen vielleicht hier. Wir haben auch noch Musik, auch Musik für eine bessere Welt. Das Land, in dem ich leben will.
Ja, die habe ich erst Bodo Wartke entdeckt. Ja. Ich habe den Eindruck, da wird dieses utopische Bild von einer Gesellschaftsveränderung, das wir von John Lennons Imagine kennen, Lennon ist ja einer meiner ganz, ganz großen Heroes, dass der Bodo Wartke da etwas von dieser Idee weiterträgt. Er ist Musikkabarettist, aber völlig ironiefrei ist das eine Bekenntnislyrik. Er macht es gut und es sind all diese Worte drin, die man gerne hört. Jetzt habe ich also gerade den Bodo Wartke mit diesem Lied entdeckt und das freut mich auch total.
Gibt's was, was du mitgeben kannst, was die Welt ein bisschen besser macht? Ja. Kann man in einem kleinen künstlerischen Rahmen was mitgeben, was ein bisschen heller macht?
Bin ich davon überzeugt, weil ich über mein kleines Leben ja auch nur sagen kann, all you need is love und gute Musik. Das ist mein Rezept, das für mich funktioniert und wer daran teilhaben will, ist immer gerne herzlich eingeladen.
Vielen herzlichen Dank für diese Stunde hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Volker Rebell, alles Gute und dass du die Leidenschaft und die Liebe zur Musik nie verlierst. Mein Name ist Daniela Baumeister. Zum Schluss Bodo Wartke, das Land, in dem ich leben will.
Ich habe den Eindruck, dass das, was die ganze Welt bislang in ihrem Innersten zusammenhält, wenn wir nicht aufpassen, auseinanderfällt, wie bei einem Erdbeben. Selbst das, was man bisher für gegeben hält, weswegen sich mir immer mehr die Frage stellt, in was für einem Land auf dieser Welt will ich eigentlich leben? Im Land, in dem ich leben will, herrscht Demokratie und statt skrupellosem Kapitalismus Gemeinwohlökonomie.